Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Guten Morgen, heute haben wir einen Aufsteiger zu Gast. Dabei ist der Mann doch schon ganz oben, schon seit vielen Jahren, eigentlich schon immer. Oder nennen Sie mir bitte einen Deutschen, dessen Namen seit 20 Jahren jeden Tag auf Seite 1 einer deutschen Tageszeitung zu lesen ist. Das schafft nicht einmal die Bundeskanzlerin, aber dieser Herr schon. Herzlich willkommen, Hans Zippert.
Ja, hallo.
Zippert Sepp, das steht tatsächlich jeden Tag auf Seite 1 der Welt, ganz oben links. Man muss das Blatt gar nicht kaufen, man muss es nicht mal anfassen. Wenn man das Wechselgeld für den Lottoschein zählt, hat man die Rubrik schon gelesen.
Das ist leider so, ja.
Leider.
Das hat meine Mutter auch viele Jahre so gemacht. Die hat das einfach auch immer nur am Kiosk gelesen. Ich glaube, es heißt Zippert Zappt. Ich bin mir zwar auch nie ganz
Sepp
sicher.
Sepp oder Zappt?
Ja, Sepp müsste ja eigentlich dann mit Doppel-P-E-D oder geschrieben werden. Und
okay.
Es ist deutsch. Wahrscheinlich heißt es Zippert Zappt.
Wissen Sie selbst nicht so genau?
Ich schreibe es ja nur, ja. Ich spreche es ja nicht.
Okay. Ich dachte, das sei ein Pseudonym, einfach nur ein knackiger Name für eine Kolumne. Aber er heißt tatsächlich so. Ist es Ihnen schon mal vorgekommen, dass jemand gesagt hat, sind Sie etwa der Zippert?
Das kommt relativ häufig vor, ja. Ich begreife mich eigentlich schon selber fast als Kunstfigur, denn das ist ja irgendwie jetzt 20 Jahre lang jeden Tag auf der ersten Seite. Das ist irgendwie praktisch ziemlich irreal.
Diese Kunstfigur wollen wir heute näher kennenlernen. Hans Zippert war mal Chefredakteur bei Titanic, er war bei der FAZ, er schreibt für den Stern und die Welt. Zweimal schon wurde er ausgezeichnet als der beste Unterhaltungsjournalist Deutschlands. Aber warum bezeichnet sich dieser Mann als Aufsteiger, der doch schon ganz oben ist? Er meint es ganz wörtlich. Das erzählt er gleich.
HR1, genau meins.
Hans Zippert ist der erste Deutsche, der in allen 16 Bundesländern den jeweils höchsten Gipfel erklommen hat.
Ja, ich glaube, das muss man gleich revidieren. Das stimmt nicht so ganz. Ich bin sicherlich nicht der erste Deutsche. Ich bin wahrscheinlich der erste, der in Bielefeld geboren wurde, der das geschafft hat. Oder vielleicht auch nur der erste, der in Schildische geboren wurde. Oder in der Beckhausstraße. Zumindest bin ich der Erste, der es geschafft hat, einen Verlag dazu zu bringen, ein Buch herauszugeben.
Aber es gibt doch gar nicht in jedem Bundesland Berge. Ist das im Verlag niemandem aufgefallen?
Doch, es gibt in jedem Bundesland einen höchsten Berg. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Das ist der Föderalismus, der das möglich macht. Und es gibt selbst in Bremen einen höchsten Berg, das ist im Friedehorstpark, eine sogenannte Erhebung, so heißt das auch, die ist 3250 Zentimeter hoch.
Okay, wie lange haben Sie für den Aufstieg gebraucht?
5 Stunden.
5 Stunden?
Ja, weil ich das natürlich gründlich angegangen bin. Ich bin direkt vom Bahnhof aus losgegangen und dann durch sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche Stadtteile gelaufen. Oft ging es auch gar nicht weiter.
Sie wollen sagen, Sie haben sich verlaufen in Bremen?
Nicht so ganz, aber ich verlaufe mich eigentlich regelmäßig, das muss ich doch zugeben. Und in Bremen war es auch nicht immer ganz einfach. Es ist natürlich auch nicht ausgeschildert. Im Tourismusbüro wollte man mich auf einen noch viel höheren Berg schicken. Das ist aber die Mülldeponie im Ortsteil Walle und die ist tatsächlich noch 20 Meter höher als diese natürliche Erhebung.
Okay. Wie haben Sie recherchiert, um dieses Projekt umzusetzen? Hatten Sie erfahrene Ratgeber?
Ich habe mich vorher mit Reinhold Messner unterhalten, der das ja zum Beispiel noch nicht gemacht hat. Und er hat mich da sehr vorsichtig und einfühlsam beraten und hat mir gesagt, wenn ich relativ langsam gehe und einen Schritt vor den anderen setze, dann könnte ich es schaffen.
Gab es kritische Situationen?
Es gab extrem viel kritische Situationen. Also ich kann auch jeden nur warnen, der das vielleicht nachahmen möchte. Die Ernährungssituation ist vor allen Dingen sehr, sehr heikel. Also gerade in östlichen Bundesländern in Gipfelnähe muss man mit Speisen rechnen, die das Immunsystem auf eine harte Probe stellen.
Okay.
Auch den Backfisch am Fuße des großen Müggelbergs in Berlin kann ich nicht empfehlen, nur für Liebhaber vielleicht von antiken Frittierfett.
In Hessen haben Sie natürlich dann die Wasserkuppe erklommen. Was unterscheidet die von anderen deutschen Gipfeln?
Die Wasserkuppe unterscheidet vor allen Dingen, dass man mit dem Auto drauf fahren kann. Das geht, glaube ich, tatsächlich nur bei 2 Gipfeln, wenn ich mich recht erinnere. Und man kann dann auch gleich da oben übernachten. Sehr empfehlenswert, Peterchens Mondfahrt. Man sollte zwar keine Werbung machen, aber das fand ich schon außergewöhnlich. Man findet da in jedem Zimmer ein Exemplar von Peterchens Mondfahrt.
Ach, so heißt das Hotel.
Ja, genau. Und dann wird einem erst klar, vor dem Einschlafen, wenn man das liest, was für ein unglaublich brutales Buch das eigentlich ist. Da stirbt ja gleich auf der ersten Seite die Frau des Maikäfers Sumsemann und der verliert dann auch noch ein Bein und das hat der Mann im Mond. Also man fragt sich, welche Drogen hat der Autor genommen? Und das liest man dann vor dem Einschlafen, das ist natürlich praktisch an Schlaf nicht zu denken.
Aber was hat jetzt Peterchens Mondfahrt mit der Wasserkuppe zu tun?
Ja, das fragte ich mich auch. Es gibt tatsächlich einen Zusammenhang, nämlich Neil Armstrong hat die Wasserkuppe vielleicht sogar als ersten Ort nach dem Mond besucht. Der Grund ist, er ist ein passionierter Segelflieger und da gibt's einen Segelfliegerclub oben und die haben ihn eingeladen, der ist tatsächlich gekommen und ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum das jetzt da oben Peterchens Mondfahrt heißt.
Wir können heute ein für alle Mal eine wichtige Frage klären. Ich dachte immer, Bielefeld gibt es nicht. Das wird mir jedenfalls seit Kindesbeinen so erzählt. Hans Zippert aber sagt von sich, er sei in Bielefeld geboren. Also muss es das ja geben. Woher kommt diese Bedeutung, Bielefeld gibt es nicht?
Das war, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, mal ein Internet-Scherz, der sich unglaublich verbreitet hat und für Bielefeld ein wahnsinniger Glücksfall war, weil es hat der Stadt eigentlich noch einen besonderen Hauch von Glamour gegeben, den sie so vorher nicht hatte. Und Bielefeld gilt, glaube ich, schon gemeinhin als so die Loser-Stadt. Ja, es ist man muss den Namen oft nur in Lesungen erwähnen und Leute lachen schon. Das ist wirklich einer der billigsten Witze überhaupt. Man weiß gar nicht, woher das kommt, ja, weil ich finde das natürlich, ist eine großartige Stadt, aber die haben das auch sehr schön eingesetzt in ihrem Stadtmarketing zur, glaube ich, 1000-Jahr-Feier. Haben sie das Motto gehabt, glaube ich, 1000 Jahre Bielefeld, das gibt's doch gar nicht. Und das fand ich schon schön selbstironisch. Und ob es die Stadt nun wirklich gibt oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Sie ist jedenfalls bekannt.
Schon als Kind spielte der Fernseher in ihrem Leben eine gewisse Rolle. Genauer gesagt, der von ihrer Oma. Wurden Sie vor der Glotze geparkt?
Nicht unbedingt. Ich wurde eigentlich ferngehalten von der Glotze und damals gab es ja auch nicht besonders viel Fernsehprogramm. Es war in Schwarz-Weiß und man musste immer aufstehen, wenn man die Programme wechseln wollte. Also es war eigentlich noch alles recht mühevoll. Ich habe, glaube ich, wie jeder in dem Alter, so es geht da so um 10, 11, 12, um diesen Dreh natürlich versucht, nachts noch was zu sehen, was ich eigentlich nicht sehen sollte. Und Serien beispielsweise wie mit Schirm, Scham und Melone, das ist eigentlich, glaube ich, meine Grundausbildung gewesen.
Also Zippert zappt ist eine Kompensation dieser Kindheit? Endlich können Sie zappen, so viel Sie wollen?
Nicht wirklich. Also das ist, glaube ich, einfach nur eine Alliteration. Am Anfang ging es wirklich in dieser Kolumne darum, ums Fernsehen. Ja, es sollten, glaube ich, mindestens von 6 Stücken sollten 3 oder 4 übers Fernsehen gehen. Aber mit der Zeit hat sich das irgendwie erledigt und es ist dann einfach so, dass ich in der Realität hin und her zappe.
Hatten Sie in der Schule auch das Motto, die 3 ist die 1 des kleinen Mannes?
Ich glaube, es war eher die 4.
Sie sind noch bescheidener als ich. Immer wenn ich mit einer schlechten Note nach Hause kam, war das für mich eher der Beweis, dass der Lehrer schlecht war. Denn wenn er guten Unterricht gemacht hätte, hätte ich ja zugehört.
Das ist, finde ich, eine sehr, sehr ambitionierte Definition des eigenen Versagens. Ich glaube, ich habe mir das immer mehr selber zugerechnet in dem Fall. Ich fand aber die Schule doch so interessant, dass ich insgesamt 3 Klassen wiederholt habe und dadurch habe ich auch eine relativ fundierte Allgemeinbildung.
Das haben Sie mir voraus. Warum sind Sie 3-mal sitzen geblieben?
Ja, einfach aus Interesse am Stoff, weil ich viele, viele Dinge nochmal vertiefen wollte und dachte, okay, das ist jetzt doch ganz gut, wenn ich da im Latein nochmal ein bisschen ins Gerundivum einsteige und so weiter. Ja. Ich glaube, wenn man es wirklich ernst nimmt, ich war einfach zu doof.
Aber nicht doof genug, eine Schülerzeitung zu machen.
Ja, aber die habe ich nicht initiiert, da war ich nur Redakteur für Tiergeschichten und Drudel.
Wie bitte? Tiergeschichten und Drudel?
Drudel, ja, kennen Sie das noch?
Nee.
Das sind so Kritzelzeichnungen und daraus wurde immer gefragt, was ist das? Und dann war es irgendwie ein Mexikaner von oben oder drei Regenwürmer in einer Dose. Und die Doodle, die wurden eingesandt.
Das heißt, Ihre Aufgabe war es, aus dem Gekritzel eine lustige Überschrift zu machen?
Ja, mehr oder weniger.
Okay. War Ihnen damals schon klar, ich will Satiriker werden, wenn ich groß bin?
Nee, das war mir überhaupt nicht klar. Ich wusste auch gar nicht, dass das überhaupt ein Beruf ist. Und mir war nicht klar, dass man dafür irgendwann mal Geld kriegen könnte. Ich glaube, damals wollte ich Zoodirektor werden. Aber das ist dann doch gescheitert, leider.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Hans Zippert, Journalist, Autor, Satiriker und Plattensammler. Wieder so eine ungewöhnliche Herausforderung. Sie möchten gerne alle Platten aus dem Jahr 1965 bis 72 besitzen?
Nicht alle unbedingt. Also ich würde tatsächlich, glaube ich, auf James Last verzichten. Aber so alles, was so, sagen wir mal, in den Bereich Psychedelik gehört, das würde ich ganz gerne haben.
Okay. Warum ausgerechnet diese Zeit, dieser enge Zeitabschnitt 65 bis 72?
Das ist gar nicht mal meine Definition. Das gilt, glaube ich, allgemein als die Zeit, in der wirklich die beste Musik gemacht wurde und in der eigentlich auch die entscheidende Musik gemacht wurde. Also es ist nichts wirklich Neues mehr danach gekommen. Und ich habe einfach eine Vorliebe für diese Art von Musik. Ich kaufe mir auch Platten, von denen ich keine Ahnung habe, was da für Musik drauf ist. Aber wenn ich vier Langhaarige sehe, die auf Marshmallows durch den Raum fliegen, dann weiß ich, das kann nicht schlecht sein. Ja.
Was sind Ihre drei liebsten Schätze? Müssen es Raritäten sein?
Nö, nicht unbedingt. Das wechselt auch so oft, das könnte ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ich gebe immer gerne an, dass ich irgendwann nochmal die Monofassung von Nico and the Velvet Underground hätte mit einer ungeschälten Banane. Denn das ist immer das Wichtigste, dass diese Banane von Andy Warhol, dass die nie berührt wurde und nie abgezogen wurde. Die ist aber, glaube ich, so für mindestens 1500 unterwegs.
Okay, jetzt hören wir was Preiswerteres. Ringo Starr, It Don't Come Easy. Warum dieser Titel?
Ja, der Titel spielt eine ganz wichtige Rolle für mich. Als er rauskam, hatte ich ein Tonbandgerät und wollte diesen Titel unbedingt mitschneiden. Und ich bin daran bestimmt 20 Mal gescheitert. Das liegt an diesem Beckenschlag am Anfang. Und den kriegt man nie mit. Damals hat entweder immer der Moderator reingequatscht oder aber ich habe zu spät eingeschaltet. Jedenfalls hatte ich das nie komplett und bin daran schier verzweifelt. Habe dafür aber immerhin so mindestens 20 rudimentäre Fassungen auf Band gehabt.
Und dieser eine Beckenschlag ist so wichtig?
Ist absolut wichtig, natürlich. Das ist unglaublich. Damit geht's los und das schafft gleich diese erstaunliche Atmosphäre. Ich konnte auch nie glauben, dass Ringo Starr das selber geschrieben hat, aber angeblich war es so.
Jetzt kommen zwei Begriffe, mit denen fast jeder Deutsche etwas anfangen kann. Genschmann und vor allem Birne, die Spitznamen für Genscher und Kohl natürlich. Und auch diese Begriffe haben mit Hans Zipper zu tun, denn sie stammen natürlich aus der Titanic. Damals war er dort Chefredakteur. Was wäre Titanic ohne Helmut Kohl gewesen?
Ich glaube nichts. Das Blatt hätte wahrscheinlich das Erscheinen einstellen müssen. Helmut Kohl war für uns der absolut wichtigste Mann überhaupt, jedenfalls solange er aktiv tätig war.
Also man kann schon jetzt mal Scherz beiseite sagen, Titanic hat von Kohl gelebt?
Absolut und gar nicht schlecht. Ja. Also wir haben von Kohl und auch von Genschmann gelebt, aber Kohl war einfach eine fantastische Figur. Er hat als eine Art Lachnummer angefangen, eben als Birne und war dann später eigentlich eher sowas wie das Maskottchen der Politik. Ja. Man konnte mit Kohl absolut alles machen, es war ihm auch egal. Also er hat sich halt nie irgendwie geklagt, wie zum Beispiel viele SPD-Angehörige das gerne getan haben.
Das wollte ich gerade fragen. SPD-Politiker waren weniger humorvoll?
Ja, da hatten wir eigentlich Pech. Ja. Björn Engholm hat damals gegen das Badewannencover geklagt. Wir hatten ihn in die Barschel-Badewanne gelegt und dazu geschrieben, sehr komisch, Herr Engholm. Und er fand es gar nicht komisch und hat es tatsächlich auch geschafft, 20.000 D-Mark, glaube ich, ja, es würde ein D-Mark noch gewesen sein, Schmerzensgeld zu bekommen. Damals wirklich das Höchste, was je gezahlt wurde. Und das durch alle Instanzen hindurch hat uns das einen Haufen Geld gekostet. Und Kurt Beck hat auch geklagt.
Wogegen hat Kurt Beck geklagt?
Damals gab es ja diesen Problembär in Deutschland und das hatten wir so assoziiert mit ihm. Er hat ja auch so etwas bärenhaftes Aussehen und darunter geschrieben, knallt die Bestie ab. Und auch das hat ihm nicht gefallen.
Naja,
hat aber kein
ja
Geld gekostet. Ist einfach nur eine, gab nur eine einstweilige Verfügung dagegen.
Kann man ja verstehen, dass man das nicht lustig findet, wenn unter dem eigenen Foto steht, knallt die Bestie ab. Also muss Satire auch solche Geschmacksgrenzen überschreiten?
Absolut. Ja, das muss hin und wieder sein, sonst ist es keine Satire. Es muss schon irgendwo wehtun.
Hans Zippert über seine Arbeit bei Titanic. Hans Zippert ist seit vielen Jahren freischwebender Autor, aber er hat auch schon in manch einem festangestellten Job gearbeitet. Können Sie sich grob daran erinnern, wie viele Vorstellungsgespräche Sie in Ihrem Leben schon hatten?
Nicht wirklich. Es sind nicht besonders viele gewesen. Ich habe es eigentlich immer vermieden, mich vorzustellen irgendwo. Ich glaube, dass ich mich bei der Post vorstellen musste. Wahrscheinlich auch beim Deutschen Bund für Vogelschutz. Und auch bei der Welt hat es eine Art Vorstellungsgespräch gegeben, ja.
Gut, gar nicht mal so schlecht. Dann wollen wir jetzt mal uns an eines dieser Vorstellungsgespräche erinnern. Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
Hallo, Herr Zippert, ich grüße Sie.
Ja, das ist eine absolute Überraschung. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen.
Matthias Döpfner, er ist in aller Bescheidenheit der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer Verlagsgruppe und er war früher mal Chefredakteur der Welt. Da muss man viele Vorstellungsgespräche führen, Herr Döpfner. Welche Erinnerung haben Sie an dieses?
Also gar keine ans Vorstellungsgespräch. Ich weiß nur noch, dass ich als Chefredakteur der Welt besessen war von der Idee, unbedingt eine tägliche Kolumne haben zu wollen. Und außerdem war ich fest davon überzeugt, dass an einem sehr prominenten Platz Satire stattfinden muss. Und da ich großer Fan von Zippert in der Titanic war, habe ich ihn, und das weiß ich jetzt wirklich gar nicht mehr genau, ob ich sie direkt angerufen habe oder ob ein Freund von Ihnen uns irgendwie zusammengebracht hat. Das müssen Sie jetzt mal sagen, Herr Zippert. Auf jeden Fall hatte ich diese Idee und dann fing das Ganze ja an, irgendwie erst als Fernsehkolumne und alle sagten, Mensch, Sie haben den Verstand verloren, Herr Döpfner, das kann nicht funktionieren, eine tägliche Kolumne geht nicht und schon gar nicht so. Und dann haben Sie das gemacht und es war von Anfang an grandios. Dann haben wir es auf die Seite 1 gehoben und da ist es jetzt seit ein paar Jahrzehnten.
Ja, ich glaube, es war tatsächlich durch die Vermittlung eines Freundes, Thomas Delikat genau.
Thomas Delikat, genau.
Der war zuständig dafür und ich kann mich noch erinnern, dass ich, glaube ich, niemals einen so großartigen und weitsichtigen Chefredakteur erlebt habe wie Sie, weil Sie...
Haben Sie jetzt sehr schön.
Ja, ich, absolut, es ist absolut... Das ist eine Schleimspur ersten Ranges, aber es war ja so, dass ich mich tatsächlich als Medienredakteur beworben habe. Deswegen bin ich gekommen. Und Sie sagten sofort, Sie wollen doch nicht tatsächlich hier jetzt jeden Tag hier in dem Springerhaus rumsitzen und was schreiben. Wie wäre es denn mit einer Kolumne? Und ich dachte, wow, genau das wollte ich eigentlich.
Und die Schnittmenge aus Medienredakteur und Fernsehseite und Kolumne und Satire war dann Fernsehkolumne. So fing es an. Ne?
So ging es dann los.
Und dann ging es auf die Seite 1 und wurde dann zu Zipperzappt. Oder war Zipperzappt schon und Zipperzappt ging dann auf die 1. Daher kommt ja überhaupt der Name, genau. Das muss man sich auch mal klar machen. Weiß ja keiner mehr heute.
Dass es ursprünglich eine Fernsehidee gewesen ist. Aber warum haben Sie diesen Mann ausgeredet, Redakteur werden zu wollen?
Weil gute Autoren viel wichtiger sind als Redakteure. Und wenn, also gut redigieren können viele, so außergewöhnlich schreiben wie Hans Zippert und dann auch noch die Menschen auf den Verästelungen ihrer absurden Gedankenführung jeden Tag zum Lachen bringen, da fällt mir überhaupt keiner ein, der das hinkriegt. Ich meine, man muss ja einfach mal sagen, was Hans Zippert gemacht hat jetzt seit 20 Jahren, ist ja alleine schon wirklich unter dem Gesichtspunkt der Verlässlichkeit ein Weltrekord. Es gab keine Krankheit, nicht mal schlimmere Erkrankungen, ich erinnere mich, haben sie davon abgehalten, den Tagesrhythmus einzuhalten und diese Kolumne zu schreiben. Es ist unfassbar. Also für mich sind sie wirklich sowas wie eine Riesenschildkröte des Journalismus, die wahrscheinlich auch in 200 Jahren noch täglich diese Kolumne geschrieben haben.
Okay, schreibe ich mir gleich auf. Riesenschildkröte des Journalismus.
Herr Döpfner, eine Frage vielleicht noch. Hat Ihnen diese Rubrik niemals Ärger eingehandelt?
Doch, also viele Abo-Kündigungen, aber davon bin ich ganz fest überzeugt, ganz, ganz sicher, viel mehr, die genau deshalb die Welt abonniert haben oder die Welt deshalb jeden Tag lesen. Also es gibt, wer nach allen Seiten offen sein will, kann nicht ganz dicht sein und insofern ist es gut zu polarisieren. Aber manche waren einfach auch empört und haben gesagt, es ist furchtbar geschmacklos, aber da sind wir ja nun gut geübt, die Freiheiten der Berichterstattung, vor allem die Freiheiten der Satire zu verteidigen. Also wir haben jeden Ärger gerne in Kauf genommen, weil die Freude darüber, die hat bei uns und bei Tausenden, Hunderttausenden von Lesern überwogen.
Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer Verlagsgruppe. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen und vor allen Dingen Hans Zippert. Herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren.
Danke, ja.
HR1 Talk.
Der Satiriker Hans Zippert ist unser Gast. Er hatte es nicht weit ins Studio, denn er lebt in Oberursel, sozusagen am Fuße des Feldbergs. Können Sie die Gipfel des Bergmassivs von zu Hause aus erkennen?
Leider nicht. Ich sehe aus meinem Arbeitszimmer die EZB aber immerhin.
Ja. Also in die andere Richtung.
Ja, ich hoffe, dass das auch den Wert der Immobilie nochmal erhöht. Das muss ich aber erstmal zeigen. Also leider sehe ich zur anderen Seite nicht raus, sonst könnte ich unter Umständen den Altkönig sehen.
Wandern Sie gerne am Feldberg im Taunus?
Ja, ich wandere sehr gerne. Ich laufe da auch sehr gerne durch, etwas schneller. Mein Lieblingsberg ist tatsächlich der Lindenberg, weil der noch so was Archaisches hat, mit so allerdings von Menschen noch nachgebauten Steinwällen. Aber das sieht ganz großartig da aus.
Leider konnten Sie ja den Feldberg nicht beschreiben in Ihrem neuen Buch. Zippert steigt auf, denn es ging ja dezidiert um den höchsten Gipfel eines jeden Bundeslandes und die Wasserkuppe ist nochmal höher.
Ja, die Wasserkuppe ist höher, 950 Meter, aber tatsächlich glauben viele Leute, vor allen Dingen hier in der Gegend in Frankfurt, dass der Feldberg der höchste Berg Hessens ist und das kann man ja. Vielleicht ist es der höchste Berg der Herzen, vielleicht könnte man das so sagen.
Warum haben Sie nicht ein Buch geschrieben über den zweitgrößten Gipfel eines jeden Bundeslandes, dann hätten Sie gleich zu Hause arbeiten können?
Ich hoffe, das kommt jetzt als nächstes. Ich warte noch auf Angebote, dann die zweithöchsten Berge würde ich schon ganz gerne machen, ja.
Hans Zippert kann sich kurz fassen, täglich darf er in der Welt nicht mehr als 25 Zeilen füllen, das sind 1100 Zeichen, wobei kurz und prägnant oft schwerer ist, als wenn man so viel schreiben kann, wie man will, oder?
Nein, das finde ich eigentlich nicht. Das sind eigentlich 1030 Zeichen, muss man
1030.
Sagen. Es ist mit der Zeit immer weniger geworden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich oft nach 900 Zeichen fertig. Dann bin ich tatsächlich mit dem Thema durch und dann muss noch ein bisschen gefüllt werden. Sonntags sind es vor allen Dingen 1400. Das ist dann nochmal ein bisschen schwieriger. Da muss man sich ein Thema aufsparen, was nochmal ein paar mehr Kalor hergibt.
Okay, aber Sie wissen, wie man sich kurz fasst. Und das ist natürlich ideal für den HR1-Fragebogen. Der kommt jetzt. Mein schönstes Privileg als Satiriker ist,
dass ich tatsächlich jeden Tag was schreiben kann und das auch noch veröffentlicht wird.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Halbes Pfund, das sind 250 Gramm. Ich glaube zurzeit 1,79 Euro bei Rewe. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Meine schönste Reise war?
Schönste Reise war eine Vogelbeobachtung in Kasachstan.
Ehrlich?
Ja.
Was war da so toll?
Das Tolle war einfach, dass man zwei Wochen lang eigentlich im Prinzip ganz meditativ in der Landschaft rumstehen konnte. Eine Woche im Gebirge, eine Woche in der Steppe und einfach nur warten, ob da irgendein Vogel vorbeikommt oder nicht. Aber es gab sonst überhaupt nichts zu tun, außer zu warten und das Fernglas scharf zu stellen.
Stolz bin ich darauf.
Das kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich wüsste nicht, worauf ich stolz sein soll. Das klingt immer so ein bisschen merkwürdig.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
mich am Riemen zu reißen und nicht alles so negativ zu sehen.
Sehen Sie immer alles negativ?
Absolut. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus.
Mein Lieblingsessen?
Wechselt auch, ich würde sagen, im Prinzip Kartoffeln, Spargel, Buttersoße, Petersilie.
Ich hasse es.
Ich hasse es, wenn mir gerade nichts einfällt.
Kommt das oft vor?
Das kommt relativ oft vor.
Darüber reden wir gleich noch. Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass sie so demokratisch ist.
Bereut habe ich?
Bereut habe ich, dass ich meine Kolumne nicht in der ersten Person geschrieben habe.
Das kann man nicht ändern jetzt, einmal immer.
Ja, das kann man nicht ändern. Das ist jetzt tatsächlich in der dritten Person irgendwie so angelegt und das hat diesen etwas, ja, diesen Tagesschau-Sound insgesamt. Aber erste Person wäre besser gewesen. Das wäre für meinen Ruhm auch irgendwie zuträglicher gewesen.
Ach, weil dann es sich mehr umzippert.
Ja, genau.
Und Sie würden mehr im Mittelpunkt stehen und Sie könnten mehr. Was ist der Vorteil von der Ich-Perspektive für so eine Kolumne?
Ja, natürlich. Ich meine, das Geltungsbedürfnis jedes Schriftstellers ist natürlich absolut groß und da ist es sehr sinnvoll, wenn man in der ersten Person schreibt. Von sich so denken tatsächlich auch viele immer noch. Es handelt sich da um eine Art, ja, Schreibbüro, an dem viele beteiligt sind.
Eine Zippert-Redaktion.
Ja, zum Beispiel, ja, genau.
Machst du heute Zippert? Nee, mach keinen Bock, morgen mach du Zippert.
Genau, so eine Art eben erst das Streiflicht, ja.
Genau. Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Mit Paul McCartney.
Der Glaube?
Stirbt zuletzt.
Reinhold Messner.
Mein großes Vorbild, von ihm habe ich alles gelernt und ich bin auch stolz darauf. Stimmt, darauf bin ich stolz. Ich habe die 16 Summits bezwungen, er nicht. So, jetzt haben wir's.
Kennen Sie sich eigentlich wirklich?
Wir sind uns begegnet. Dass wir uns kennen, würde ich nicht unbedingt sagen. Er hat tatsächlich behauptet, er liest meine Kolumnen. Von daher würde ich einfach sagen, wir sind echt gute Kumpels und telefonieren täglich.
Ich weiß bei Ihnen halt nie so genau, was ist jetzt ironisch, was meint er wirklich? Geht das Ihrer Frau auch so?
Nein. Meine Frau weiß absolut immer ganz genau, wie es gemeint ist.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Hans Zippert. Vielen Dank. Tag für Tag, 25 Zeilen in der Welt, umgerechnet heutzutage 1030 Zeichen. Haben Sie da gekämpft, als das damals gekürzt wurde, oder wollten Sie das selber?
Es hat, glaube ich, angefangen sogar mit 1400 oder 1500. Also die ersten Kolumnen standen im Feuilleton. Und ich dachte tatsächlich, man kann das alles nicht so kurz hinkriegen. Aber habe relativ schnell gemerkt, man könnte es eben, wie gesagt, sogar noch kürzer hinkriegen.
Klingt eigentlich nicht nach so viel Arbeit, 25 Zeilen. Aber es muss einem ja auch jeden Tag was Lustiges einfallen, wenn man eine tägliche Kolumne zu schreiben hat. Das ist nicht so einfach. Wie ist das? Wie oft kommt es vor, dass Sie morgens aufwachen mit dem Gefühl, ach, Gottes Willen, was soll ich denn heute schon wieder machen?
Mit dem Gefühl wache ich so gut wie nie auf. Wenn ich aufwache, denke ich überhaupt nicht daran. Ich versuche mich so im Laufe des Tages hochzupumpen. Meistens mit Hilfe, ich weiß, das wird Ihnen wehtun, mit Hilfe des Deutschlandfunks.
Freude, ich höre auch Deutschlandfunk gerne.
Den ich eher so mantraartig im Hintergrund laufen lasse.
Ach, Sie hören gar nicht zu beim Deutschlandfunk?
Nicht so richtig.
Sie hören den Deutschlandfunk, weil man dabei so schon wieder einschlafen kann?
Nein, ich schlafe dabei nicht ein, aber ich bin nicht so wahnsinnig aufmerksam. Ich finde es aber immer großartig, wie die das hinkriegen, wenn sie so ein Gespräch mit jemand führen, dass sie das 2 Minuten später schon in die Nachrichten aufnehmen. Ja, wenn sie gerade ein Interview haben mit Sebastian Kurz, dann heißt es in den Nachrichten, wie Sebastian Kurz dem Deutschlandfunk sagte. Und das finde ich toll, wie die Nachrichten praktisch live vor meinen Ohren herstellen. Das gefällt mir. Und im Laufe des Tages schälen sich dann meistens so Themen raus. Ich stelle den Deutschlandfunk dann auch irgendwann mal ab. Meine Hauptinspirationsquelle ist der ARD-Videotext.
Das ist aber sehr oldschool.
Ja, ist überhaupt nicht oldschool. Das ist, glaube ich, noch immer der beliebteste Videotext Deutschlands, höre ich. Und der ist einfach sehr, sehr gut aufbereitet. Ohne jeglichen Schnickschnack, keine Werbung. Das ist nur so ein paar Headlines. Und da erkenne ich meistens immer sofort, was ein Thema sein könnte für die Kolumne. Und das finde ich daran ganz großartig. Und ich wünsche mir, dass die Kollegen noch lange so gut weiterarbeiten.
Das heißt, Sie gehen lieber in den Videotext, als sich durch das Netz zu googeln?
Ja, ich gucke mir den Videotext natürlich im Netz an. Ja,
das ja gut.
Weil am Fernseher dauert das echt immer noch zu lange, bis das umklappt.
Ja, ja, ja. Also, dass Sie so einen Tag haben, wo Sie wirklich nicht wissen, was Sie schreiben sollen, das gibt's gar nicht?
Doch, gibt's auch. Aber man muss natürlich dann lernen, trotzdem zu schreiben. Und das tue ich schon relativ oft. Und stelle dann doch immer wieder fest, dass diese alte Binsenweisheit sehr zutreffend ist. Ein Wort ergibt das andere. Also, wenn man erstmal angefangen hat zu schreiben, dann kommt dann auch irgendwie etwas, was man vielleicht im weitesten Sinne für eine gute Idee halten könnte.
Wie lange brauchen Sie für 25 Zeilen?
Das werde ich Ihnen gerade erzählen jetzt. Ich finde es besser, die Legende bleibt bestehen, dass ich mehr oder weniger den ganzen Tag daran arbeite und ja, mich vielleicht um 1 Uhr hinsetze, dann die erste Version verfasse, dann nochmal auf das Werk schaue und dann vielleicht um 3 Uhr nochmal dran gehe, nochmal einige Verbesserungen.
So arbeite ich, ja.
Der letzte Feinschliff dann so gegen 16 Uhr, ja. Und dann wird das Ding irgendwann rausgehauen. Ja, das ist So läuft's ab. Es ist wirklich das Ergebnis von ganz, ganz langer, mühevoller Arbeit. Ich finde, an der Legende sollte man auf keinen Fall kratzen.
Also mit anderen Worten, Sie arbeiten jeden Tag nur eine halbe Stunde?
Wenn es mal eine halbe Stunde wäre, ja.
Sie haben einen Traumjob.
Ich glaube schon, ja.
Hans Zippert in HR1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Hans Zippert. Jetzt gehen wir nochmal an Ihren Plattenschrank. Sie haben sich einen französischen Titel gewünscht. Vincent Delerm, Il fait si bon. Warum das?
Ja, ein Titel, an den ich relativ gute Erinnerungen habe. Als ich den zum ersten Mal hörte, habe ich etwas gemacht, was ich, glaube ich, nie wieder tun würde. Ich habe mich zum Schreiben zurückgezogen. Ich wollte ein Buch schreiben mit dem Titel Die Tellerwächter und dachte, das wäre ganz gut, wenn ich mal so aus allem raus bin und mich eben nur aufs Schreiben konzentrieren kann. Und hatte die Gelegenheit, in einem nicht allzu großen, aber immerhin doch geräumigen Herrenhaus in Südwestfrankreich zu arbeiten. Da waren nur ich und ein portugiesischer Hausmeister anwesend. Das Ganze war nicht so besonders gut geheizt im Februar. Und ich habe feststellen müssen, dass das doch irgendwie nicht so die Situation ist, in der ich besonders gut arbeite. Weil ich war einfach nur mit mir konfrontiert und hab 3 Wochen lang eigentlich keinen Buchstaben aufs Papier gebracht und dabei aber relativ viel Vincent Delerm gehört. Der hat mich sehr getröstet und mir sehr geholfen durch diese schwere Zeit und ich habe das ganze Buch dann am Ende, glaube ich, 3 Tagen runtergeschrieben, weil irgendwas musste ich ja mit nach Hause bringen.
Vincent Delerm, aber das ist nicht aus Ihrer Epoche, 65 bis 72,
das
oder?
Das stimmt. Jetzt haben Sie mich echt erwischt. Ja. Aber Franzosen, die fallen da sowieso insgesamt raus. Ja. Aber ich verstehe die auch nicht wirklich. Aber sie klingen so gut. Und Vincent Delerm gebraucht auch mit Vorliebe deutsche Worte. Er hat einen Titel, der heißt Deutsche Grammophon. Und es gibt auch einen Song von ihm über die Beine von Steffi Graf. Les Jambes de Steffi Graf. Und da kommt auch Eike Drexler vor. Also er versucht sich da an wirklich für Franzosen nicht zu bewältigenden deutschen Namen. Und das rechne ich ihm hoch an.
Il fait si bon für Hans Zippert.
Il fait si beau, mon amour, si beau ce matin, que je pourrais faire la cour à Christine Boutin. Il fait si beau sur la ville, si beau sur les toits, envie d'ouvrir la grille aux témoins de Jéhovah, aux terrasses des restos grecs, tellement il fait beau.
Hans Zippert ist bekannt für seine Selbstironie, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so weit gehen kann. Hintergrund, er schreibt erst ein Buch, die 55 Lieblingskrankheiten der Deutschen, und dann ist ihm selbst etwas passiert. Sie sind unterwegs gewesen mit dem Fahrrad und was ist dann passiert?
Ja, man muss sagen, das Buch heißt Die 55 beliebtesten Krankheiten der Deutschen im Selbstversuch getestet. Ja, das war natürlich so eine etwas schmissige Formulierung. Viele dieser Krankheiten, die ich da beschreibe, hatte ich auch tatsächlich getestet. Aber ich habe eben nicht damit gerechnet, dass mich dann plötzlich, eigentlich, ich würde sagen, am Tag nach dem Erscheinen, obwohl das jetzt sehr gut klingen würde, es war aber nicht lange danach, dass mich da der Schlag trifft. Ja, ich war unterwegs mit dem Fahrrad in Berlin und fiel plötzlich um. Ich war gerade auf dem Bürgersteig zum Glück und dachte, okay, ich komme damit irgendwie nicht klar und wollte jetzt eigentlich, dass mir jemand aufhilft. Und dann sagte ich noch so, ja, mit mir ist alles in Ordnung. Und ein Taxifahrer, der hatte extra angehalten, der sagte, nein, mit Ihnen ist gar nichts in Ordnung. Und dann merkte ich plötzlich, wie mein linker Arm herumzuckte und ich konnte keinerlei Kontakt mehr zu ihm aufnehmen. Der führte ein Eigenleben und da wurde mir klar, dass irgendwas wirklich nicht in Ordnung sein konnte. Und kurze Zeit darauf war dann auch schon der Rettungswagen da und ein Arzt teilte mir eigentlich relativ gut gelaunt mit, dass ich einen Schlaganfall hätte. Ja, irgendwie hängender Mundwinkel und kalter Schweiß und eben dieses Zucken. Das alles war ein deutliches Zeichen. Aber als ich in der Charité dann angekommen war, war eigentlich alles schon wieder gut. Also das hatte
so einfach ist es doch nicht beim Schlaganfall.
Doch, es kann schon sein. Das ist in dem Falle, es hatte sich innerhalb von einer halben Stunde fast alles zurückgebildet. Also das war vielleicht noch eine leichte Taubheit in den Fingern, aber ansonsten habe ich eigentlich nichts zurückbehalten. Das war dadurch eigentlich eine ganz angenehme Woche, die ich da verbringen konnte und hat mir am Ende, ich habe das mal durchgerechnet, über 6.000 Euro eingebracht.
Sie haben Geld verdient mit Ihrem Schlaganfall?
Absolut, ja. Nicht ganz so viel wie Gabi Köster, aber ich habe immerhin den Henry-Nann-Preis für die Reportage bekommen, die ich darüber geschrieben habe. Das waren schon mal 5.000 plus den Zeitungsartikel und noch diverse Auftritte auf Aphasie-Kongressen, die ich dann später hatte, weil doch Schlaganfallkranke relativ humorbegabt sind, wie ich dann auch feststellen musste.
Sie haben einfach enormes Glück gehabt damals mit Ihrem Schlaganfall.
Natürlich habe ich Glück gehabt, ganz klar. Ja.
Hans Zippert hat die höchsten und die niedrigsten Gipfel der Republik erklommen. Doch das Problem von solchen Männern ist ja, wie kann man das noch toppen? Höher, schneller, weiter. Welche Herausforderung nehmen Sie als nächstes an?
Ich hatte mir erst mal vorgenommen, den Kilimandscharo zu besteigen oder den Monte Kaolino. Das sind diese Salzabraumhalden, die man besonders schön auch in der Nähe von Fulda aus dem ICE sieht. Ja, die ragen da praktisch wie in so einem, ja.
Sieht toll aus, wenn man dran vorbeifährt.
Ja, absolut. Das sind so eben so solitäre, wie ja diese höchsten Berge eigentlich immer gar nicht sind. Ja, diese Berge sind alle irgendwie eingebettet in einen größeren Höhenzug, oft kaum wahrnehmbar mit bloßem Auge. Und diese Berge, die schrauben sich eben wirklich wie in so einer Augsburger Puppenkiste artig dann plötzlich empor. Und das finde ich schon ganz gut. Da gibt es 5 oder 6 von, die würde ich als nächstes ganz gerne mal besteigen.
Müssen Sie auf dieser Schiene weitermachen, weil Sie für den Bergwelten Verlag schreiben? Oder?
Absolut, ja, ja, klar. Ich bin jetzt einfach der Mann für
Fachauto.
Die Berge.
Ja, okay.
Ja, ja, ich bin der Reinhold Messner für Arme.
Müssen Sie überhaupt noch arbeiten oder können Sie sich inzwischen leisten, nur noch die Dinge zu machen, wo Sie wirklich Lust zu haben?
Nein, nein, ich muss überhaupt nicht mehr arbeiten. Ich habe ein derartiges Schweinegeld verdient. Ich mache das tatsächlich einfach nur noch aus Leidenschaft, ja. Genau, ich mache es aus Leidenschaft, ja.
Was machen Sie als dieses verschmitzte Lachen immer, wenn er anfängt zu flunkern? Eigentlich müssen wir es im Fernsehen.
Nein, das ist aber absolut.
Ja, natürlich.
Also
ja.
Das sagt man doch, ich brenne dafür. Das ist genau, ja. Das so klingt es noch viel besser. Schneiden Sie den anderen Mist raus, sagen wir einfach, ich brenne für diesen Job.
Hans Zippert, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zu besuchen im HR1 Talk. Sie fahren jetzt mit U-Bahn und Fahrrad zurück in den Taunus. Aber vorher möchte ich Sie bitten, noch eine Klitzekleinigkeit auswendig aufzusagen.
Ja, und da würde ich gerne einige Zeilen des großartigen, leider verstorbenen F.E. Bernstein aufsagen. Horch, ein Schrank geht durch die Nacht voll mit nassen Hemden. Den hab ich mir ausgedacht, um euch zu befremden.
Ein wunderbares Motto für Christi Himmelfahrt, denke ich mal, oder?
Absolut, ja, das passt.
Was machen Sie heute noch?
Ja, ich denke, ich werde noch ein bisschen innere Einkehr pflegen und mich dann, glaube ich, wie jeder andere auch betrinken.
Na. Hans Zippert, herzlichen Dank für den Besuch. Wir wünschen einen schönen Feiertag.
Danke.
HR1, genau meins.